er hier auf der Erde, solange er noch wirken kann, ja, dass diese Werke zerstört werden. Dass sie nicht die Auswirkung haben, dass wir von Gott wegkommen, sondern dass wir bei Gott bleiben, im Gegenteil, immer näher zu Gott kommen. Wo sind wir? Wo befinden wir uns und wo sind diese Bollwerke, die wir eben gesehen haben, oder diese Festung? Wenn wir nur wüssten, wo sie sich immer befinden in unserem Leben oder wo sie uns begegnen, dann könnten wir sie einfacher bekämpfen, auch zerstören. Es gibt ein Beispiel im Alten Testament und das will ich aufgreifen, weil das sehr subtil abläuft. Gott hat Israel befreit, hat aus Ägypten, das ganze Volk Israel herausgeführt. Und was ist da passiert? Sie wurden von Gefangenen zu freien Menschen. Sie waren dort versklavt. Ja, Gott hat sein Wort gehalten, er hat dazu gestanden. Aber in Hesekiel lesen wir im 20. Kapitel 8 und 9, lesen wir, dass sie an ihren Götzen festgehalten haben. Ja, wir lesen es hier in etwas anderer Formulierung. Das Volk, sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale weg, das waren die Götzen, ja, an denen seine Augen hingen, und die Götzen Ägyptens verließen sie nicht. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. Aber ich handelte gnädig, um meines Namens willen, damit er nicht entweiht werden sollte vor den Augen der Nation, in deren Mitte sie waren, und vor deren Augen ich mich ihnen kundgegeben hatte, indem ich schwor, sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Also Gott stand zu seinem Wort. Er hat zugesagt, dass sie in Freiheit wieder geführt werden. Aber was ist hier passiert? Gott war erzürnt darüber, dass sie den Götzen gedient haben, die sie durch die Ägypter kennengelernt haben. Und dann sagt er aber gleichzeitig, ich war gnädig, weil ich nicht vor aller Welt, vor allen anderen Nationen meinen Namen entweihen wollte. Deshalb war ich ihnen gnädig. Und steht zu meinem Wort, dass sie da herauskommen. Und wir wissen, die wir jetzt im Zeitalter des Neuen Testaments leben, wir wissen, dass das ein Sinnbild für unsere Zeit, als wir fern von Gott waren, in der Sünde lebten, das ist unser Ägypten. Und Gott hat uns aus der Gefangenschaft, aus der Macht der Sünde herausgeführt in die Freiheit. Und dennoch passiert es auch uns, dass wir vielleicht manche Götzen mit uns rumtragen, uns noch nicht davon getrennt haben. Vielleicht ist es uns auch gar nicht bewusst. Aber Gott möchte uns auch heute diesbezüglich ansprechen. Auf der anderen Seite fragst du vielleicht, was habe ich mit dem Volk Israel zu tun? Ich bin kein Jude, ich lebe nicht in Israel. Wir wissen aber, dass wir als das neue Israel hinzugefügt, die Bibel sagt, hineingepfropft sind in diesen Baum. Das Volk Israel, das Gott berufen hat, es existiert, und alle Verheißungen, die Gott für dieses Volk hat, werden auch in Erfüllung gehen. Und dennoch sind wir da hineingenommen in das Geschehen, sind selbst in die Freiheit geführt worden von Gott und können uns als hinzugefügtes Volk, als Nation so verstehen, wir sind eingepflanzt, ja, gemeinsam mit dem Volk Israel wirklich in Freiheit zu leben. In Römer 11, 17 bis 18 können wir auch hier sehen, es wurden einige aber Zweige abgebrochen oder ausgebrochen, unter die übrig gebliebenen Zweige bist du und ich, der Zweig eines wilden Ölbaums eingepfropft worden, und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das muss uns bewusst sein. Gott hat uns hinzugenommen. Und wir können nicht sagen, die Geschichte Gottes mit Israel ist zu Ende gekommen. Sie haben Jesus gekreuzigt und damit ist Schluss. Die erste Kirche hat das lange behauptet. Nein, die Wurzel besteht nach wie vor und wir dürfen mit dabei sein, mit hineingefügt sein, auch in das Wirken Gottes mit diesem Volk. Und deshalb dürfen wir auch nicht arrogant sein und nicht überheblich sein. Erst recht nicht als Deutsche. Wir kennen unsere eigene Geschichte und können Gott nur danken, dass er uns das vergeben hat, was wir an diesem Volk, ja, was wir ihm angetan haben. Also nicht wir sind die Wurzel, die Israel trägt, sondern Israel trägt uns. Und wir sind dazugekommen. Deshalb ist wichtig, dass wir uns prüfen und dass wir auch aus ihrer Geschichte lernen. Den Weg, den Gott sie geführt hat, er zeigt uns Verschiedenes auf und die sollten wir einfach den Weg oder die Dinge, die das Volk Israel erlebt hat, sollten wir dabei berücksichtigen. Aber jetzt zurück zu den Götzen. Was sind denn unsere Götzen? Was könnten sie denn sein? Werke des Teufels haben wir gelesen. Ja, sie kommen von dem Teufel. Du sagst vielleicht, ich habe keine Götzen. Ich habe keine Götzen in meinem Haus. Ich habe keine Buddha-Büste. Ich habe ja keinen Talisman an meinem Hals hängen. Ich habe keine homöopathischen Mittel, die ich einnehme. Und ja, ich mache auch kein Yoga. Ich weiß, dass das alles nicht gut für mich ist und deshalb halte ich mich davon fern. Aber vielleicht sind das andere Begriffe, mit denen wir unsere Götzen umschreiben können. Seit 20, 30, vielleicht seit 40 Jahren, seit den 68er kann man sagen, haben wir Begriffe in unserer Gesellschaft, in unserer Sprache aufgenommen, die in den Vordergrund gerückt sind, die so wichtig sind für uns. Ein Stichwort: Selbstverwirklichung. Das wird gepredigt, das wird in Schulen gelehrt, dass jeder sich so entfalten soll, in Freiheit, wie er das sich selber vorstellt. Nach eigenen Vorstellungen die Ziele zu versuchen zu erreichen, die man meint, erreichen zu müssen. Sagst du vielleicht, ich habe noch nie Drogen genommen. Dann danke Gott dafür. Auch das kann eine Droge sein. Manche sagen, ich rauche zwar, aber ich sehe das nicht als Sucht an. Für mich ist das kein Götze. Ich habe erlebt, wie mir Gott begegnet ist und mich herausgerettet hat, sagst du vielleicht. Und zu einer neuen Kreatur gemacht hat. Und das stimmt und dafür sind wir dankbar. Wir sind neue Menschen. In 2. Korinther 5, 17 lesen wir, wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Hineingeboren in das neue Kanaan, hier in einer etwas anderen Übersetzung. Wir sind neue Menschen. Neues hat begonnen. Und dafür danken wir wirklich Gott. Altes ist vergangen, so sagt es uns das Wort und das dürfen wir wirklich auch im Glauben annehmen. Aber ist wirklich alles Alte vergangen? Oder haben wir doch ein bisschen von dem Alten hinübergerettet in das neue Leben? Wie sieht es bei dir, wie sieht es bei mir aus? Jeder darf sich das selber fragen. Unser einziges Ziel in diesem neuen Leben muss sein, so zu werden, wie Jesus war, wie Jesus ist. Er hat uns das vorgelebt. Und er hat uns nicht nur das vorgelebt, sondern hat uns gezeigt, wie der Vater, sein Vater, unser Vater, uns begegnen möchte. Wie wir ihn sehen dürfen. Durch Jesus ist uns der himmlische Vater erschienen. Um so zu werden wie Jesus, hat uns Gott wirklich einiges angeboten. Das müssen wir uns nur bewusst machen. Wir wissen von der Bibel her, ich will es nur ganz kurz zitieren, dass wir ein neues Herz bekommen haben, dass er da etwas hineingeschrieben hat, nämlich seine Gesetze. Das, was ihm gefällt, das hat er in unser Herz hineingegeben. Er hat uns einen neuen Geist gegeben, nämlich seinen Heiligen Geist und hat unseren Geist wieder zu neuem Leben erweckt dadurch. Was haben wir noch von Gott bekommen? Einen neuen Sinn. Wir sind aufgefordert, umzudenken. Buße heißt ja nichts anderes als umzudenken. Einfach das, was sich hier festgesetzt hat, vielleicht durch unsere Erziehung, durch unsere Kultur, durch unser Leben in dieser Gesellschaft, dass wir das überprüfen anhand des Wortes Gottes und uns daran orientieren. Und nicht zuletzt, in Offenbarung lesen wir das, haben wir einen neuen Namen bekommen. Ich denke, das hat auch mit der neuen Identität zu tun. Dass wir wissen, wir sind wirklich in die Freiheit der Kinder Gottes hineingeführt worden. Was hindert uns echt daran, so zu leben, so zu werden, wie Jesus gelebt hat? Gottes Angebot anzunehmen. Ich denke, wenn Gott uns das anbietet, dann muss es und darf es auch möglich sein, das wirklich auch zu erreichen. Klar, wir werden sicherlich bis zuletzt, bis zum letzten Augenblick unseres Lebens daran arbeiten dürfen, uns dafür einsetzen dürfen. Aber es ist nicht unmöglich, so zu werden, wie Jesus den Menschen begegnet ist, wie er uns begegnet ist und anderen Menschen. Was hindert uns wirklich daran? Wenn wir von Götzen reden, dann sind es die Götzen, die das Volk Israel aus Ägypten mitgenommen hat. Und vielleicht haben wir auch, du und ich, Götzen aus unserem alten Leben, aus unserem Ägypten hinein ins Land Kanaan, nämlich in das neue Leben, hinübergenommen. Und diese Götzen, so beschreibt uns das Neue Testament, das sind die Festungen, die Bollwerke, die scheinbar unüberwindbar sind. Und wir sind aber aufgefordert, das haben wir vorhin ja gelesen, wir sind aufgefordert, diese Festung zu schleifen, diese Bollwerke des Satans niederzureißen. Und zwar nicht beim anderen, da können wir sie leichter erkennen, sondern bei uns selbst. Jeder darf sich da selber das vornehmen und in sich selbst hineinschauen. In 2. Korinther 10, in den Versen 3 bis 5, da können wir Folgendes lesen. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind deshalb auch nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das Denken. Hier haben wir Begriffe, die eigentlich schon darauf hinweisen und uns zeigen, was die Bollwerke, was diese Festung ausmacht. Gedankengebäude, menschlichen Hochmut. Und ich habe das vorhin erwähnt, das kann natürlich auch durch unsere Erziehung, durch unsere Kultur so in uns entstanden, sich so entwickelt haben. Aber wir müssen es einfach und dürfen es einfach erkennen. Und nur mit Gottes Waffen, die eine außergewöhnliche Durchschlagskraft haben, können wir diese Festung zerstören, können wir die Bollwerke niederreißen. Anders funktioniert das nicht. Und wir kennen die Waffen. Ich möchte da heute nicht näher darauf eingehen, aber in Epheser 6, ab Vers 12, lesen wir von der Waffenrüstung Gottes. Mit diesen Waffen können wir wirklich dagegen angehen und werden Sieger bleiben, wenn wir sie in Anspruch nehmen und Gott uns dabei gnädig ist. Es ist wichtig, dass all unser Denken, all unsere Erkenntnis, die wir haben, unter den Gehorsam Christi gestellt wird. Was heißt Festung, Bollwerk, Hinterhalt? Ich erkläre es schon. Ochoroma heißt es im Urtext und es ist ein militärischer Ausdruck. Deshalb ist es ganz gut, dass wir die Festung hier gesehen haben. Diese Festung ist damals auch erbaut worden, um wirklich die Feinde abwehren zu können, bestehen zu bleiben, wenn wir attackiert werden. Und eine Festung wird nicht nur für kurze Zeit gebaut, sondern Jahrhunderte ist es her, seit dieses Gebäude da erstellt worden ist. Und dann kommt der andere Begriff, Überlegungen, Logismus, Gedanken, Pläne, vernünftige Erwägungen, wie wir manchmal meinen. Und die Fähigkeit, daraus eben auch Schlussfolgerungen zu ziehen für unser Leben. Der Teufel Er versteckt sich hinter logischen Schlussfolgerungen. Das wissen wir. Alles, was vielleicht menschlich nachvollziehbar ist, erklärbar ist und woraus wir dann Schlussfolgerungen ziehen, müssen wir sehr darauf achten, worauf diese Gedanken, dieses Gebäude denn erbaut ist. Und er versteckt sich dahinter. Logismus sind Ochoromas, also Gedankengebäude sind Festungen, sind Bollwerke des Satans. Und deshalb haben sie vor Gott keinen Bestand. Deshalb müssen sie niedergerissen werden. Ich benutze neben dem Begriff Selbstverwirklichung noch einen anderen Begriff, Festlegungen. Kennst du das in deinem Leben? Dass du dich auf Dinge festgelegt hast und darauf stehen bleibst. Wir hatten in der Gemeinde schon vor Jahren eine junge Frau, die sagte, ich kann meiner Mutter nicht vergeben. Es hat 2-3 Jahre gedauert, bis sie verstanden hat, dass sie schon kann, dass es eine Willensentscheidung ist. Will ich meiner Mutter vergeben? Und sie hat es dann nach 2-3 Jahren geschafft. Vielleicht hast du andere Festlegungen und du sagst, als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe, er hat mich so hinters Licht geführt, ich vertraue ihm absolut für alle Zukunft nicht mehr. Das kann eine Festlegung sein. Und auch solche Festlegungen sind Bollwerke, sind Festungen, die niedergerissen werden müssen. Werner von Siemens, der hat 1816 bis 1892 gelebt, er sagt, es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen die Tür zu finden. Vielleicht erkennst du dich da wieder. Ich erkenne mich wieder. Ja, dass ich manchmal unter allen Umständen meinen Willen durchsetzen will. Und die Dame hier vorne, Renate heißt sie, meine Frau hat dann manchmal dran zu knabbern. Ja. Geht es dir vielleicht auch so, dass du mit dem Kopf durch die Wand möchtest und die Tür, die daneben ist, nicht sehen möchtest? Ich glaube, Gott will uns dazu bringen, dass wir auch von solchen Festlegungen wegkommen. Ich sage, es kommt nicht darauf an, mit menschlicher Kraft, mit unserem Fleisch und Blut dagegen anzugehen und zu meinen, die Festungen und die Bollwerke niedermachen zu können, sondern es kommt darauf an, mit unseren geistlichen Augen zu erkennen, wie der Satan uns hinters Licht führt. Ein Beispiel will ich kurz wiedergeben. Die Zeit ist schon ein bisschen rum, aber ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass als unsere Soldaten in Afghanistan waren, dass die Taliban häufig solche hinterlistigen Fallen gebaut haben, ja, und dann mit gezündeten Bomben die Menschen hochgejagt haben. Und es war, ich erinnere mich noch, es war so, ich glaube, 2-3 Wochen, bevor ich dann selbst für 9 Tage da runter durfte oder musste, wenn man es auch sehen möchte, da ist eine solche Sprengfalle gelegt worden und es ist ein Panzer in die Luft gegangen und dann in einen Fluss gestürzt. Und weil diese Fahrzeuge so gepanzert waren, kamen die 2 Soldaten, die da drin waren, nicht mehr raus. Sie sind ertrunken. Hinterhalt. Ja, sie haben sich versteckt, sie waren in Entfernung, ein paar hundert Meter weg, haben dann aber die Sprengfallen gelegt und die Leute hochgejagt. Dieser Begriff wird auch benutzt, Bollwerk, als Anhöhe. Ja, dass sich dahinter etwas versteckt, ein Hinterhalt. Ja, und ich erinnere mich da auch an eine Fahrt als Beispiel, nur um, das kommt mir immer wieder, wenn ich diesen Text auch lese. Wir waren als Jugend in Karlsruhe eingeladen, samstags zur Weinlese nach Landau, also über den Rhein, auf die andere Seite des Rheins. Und damals gab es noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Bundesstraßen. Also ihr wisst, das ist schon eine Weile her. Das war ja auch meine Jugendzeit damals. Und ich fuhr mit, war hinten gesessen, mein Bruder saß vorne rechts und der Fahrer war halt schon ordentlich gut drauf, hat Gas gegeben. Und ich denke, wir hatten so 140 drauf auf der Bundesstraße und es kommt eine Kuppe und nach der Kuppe geht es rechts rum. Die Geschwindigkeit war so hoch, er hat die Kurve nicht gekriegt. Er ist gerade ausgefahren. Dann ging es erstmal runter, so 1,5 Meter, eine Wiese und schnurstracks auf einen Strommasten zu. Und mein Bruder hat dann in den Lenker gegriffen, der war vorne, hat der Fahrer selbst, der war so geschockt, dass er reaktionsunfähig war in dem Augenblick. Also wir haben es geschafft, an dem Ding vorbeizukommen, aber der Fahrer war tatsächlich, wir hatten den Führerschein nicht, noch nicht, und dann in aller Schocksituation fährt er den Wagen wieder auf die Straße und bleibt dann natürlich, weil die Böschung zu hoch war, hängen. Dann mussten wir warten, dann hatten wir Zeit, bis die anderen kamen, die uns dann geholfen haben, den Wagen hochzuheben, dass wir weiterfahren konnten. Es war eine Kuppe, da hatte sich eine Kurve dahinter versteckt. Ja, es war so eine Anhöhe, ja, so eine Art Festung im übertragenen Sinne. Konfuzius, er war ein chinesischer Philosoph, er sagte, wer einen Fehler begeht und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Und ich sage, und ich glaube, das ist, ich gehe mal von aus, alle unsere Erfahrungen, wenn du eine Sünde begehst, wenn ich eine Sünde begehe und nicht damit zu Gott komme und Vergebung bitte, dann folgt eine zweite, eine dritte und so weiter und so weiter. Ich glaube, das sollten wir uns merken, dass wenn wir erkennen, welche Bollwerke, welche Festungen in unserem Leben ja nicht so einfach weichen wollen, dass wir trotzdem dran gehen. Und wenn die Sünde neu in unser Leben eindringen will, dass wir nicht warten, bis eine zweite, eine dritte dazukommt. Was ist unser erster Schritt, wenn wir solche Festungen, Bollwerke niedermachen möchten? Was kann der erste Schritt sein? Ich habe es ja schon angedeutet, wir müssen sie entdecken. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir kulturell geprägt sind, weil wir durch unsere Erziehung, durch unser Zuhause geprägt sind. Ein Bollwerk, und ich glaube, das ist geläufig, ist nicht ganz unbekannt, ist die Kritiksucht. Es gibt Menschen, du wirst Menschen begegnen in deinem Leben, die nur Kritik üben können. Sie finden da keinen Ausweg. Und das geht so weit, dass du eigentlich nicht mehr ihre Nähe suchst. Bitte keine Festlegung, ja. Dem will ich nie wieder begegnen. Aber es geht uns so, ja. Und wenn du selber ein solches Bollwerk in dir entdeckst, vielleicht auch nur ansatzweise, dann sollten wir daran arbeiten. Dann sollten wir da dran gehen, wenn uns das bewusst wird. In der Bibel sind wir aufgefordert durch das Neue Testament, reizt euch gegenseitig zur Liebe. Das ist die Waffe, wie man eine solche Kritiksucht auch bekämpfen kann. Ein anderes Bollwerk kann sein, die Ich-Zentriertheit, dass es immer um mich geht. Wie es dem anderen geht, interessiert mich nicht, sondern mein Leben ist mir wichtig. Das ist das Entscheidende. Und vielleicht hast du auch die Erfahrung schon gemacht, ich möchte jetzt auch nicht immer auf andere schauen, aber ich kenne mindestens zwei Menschen, wenn ich denen begegne, mich mit denen zusammensetze, ich habe kaum eine Chance, ein paar Sätze zu sagen. Der ganze Abend, da geht es um sie. Und du hast kaum eine Chance, da vielleicht auch von dir etwas weitergeben zu können. Ich-Zentriertheit. Einfach auf sich selbst fixiert. Was sagt uns das Neue Testament als Waffe dagegen? Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Dazu sind wir aufgefordert. Oder ein drittes Bollwerk, ein Begriff, den es ja auch gibt, Liebschaften, das können sehr schöne sein, aber Liebschaften anbandeln mit Nichtchristen. Das passiert auch in Gemeinden, deshalb erwähne ich es hier. Wir sind aufgefordert, nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen zu ziehen. Wir sind aufgefordert, nicht ungläubige Menschen zu heiraten. Das will Gott nicht. Gott möchte Einheit, auch in der Ehe. Ja? Und er sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht, lernt von mir. Und er ruft uns in die Jüngerschaft. Und wir wissen, dass Es häufig in Ehen, die dann entstehen, es zu großen Problemen kommt und häufig auch zu Scheidungen. Ja, vielleicht eine vierte Festung. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Rauchen ist keine Sünde. Wenn es Sünde wäre, würde ich es lassen. Ich füge hinzu, wenn ich nur könnte. Jede Sucht ist Sünde. Jede Sucht ist Sünde. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Efi hat vor 3 Wochen hier eine sehr gute Predigt gehalten über den Tempel Gottes. Hat aufgezeigt, ja, geschichtlich und dann bis zuletzt, als wir selbst persönlich angesprochen worden sind. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Deshalb ist es nicht egal, ob du mit Süchten weiterlebst oder ob du versuchst, dich davon zu trennen. Es als diese Sucht als Bollwerk, als Festung entdeckst und dann dran gehst, es niederzureißen. Was ist der zweite Schritt? Sie müssen niedergerissen werden, sie müssen beseitigt werden, sie müssen geschliffen werden. Das sagt uns das Wort. Und wir schaffen es noch, ich habe es vorhin erwähnt, nur mit geistlichen Waffen. Ich habe die Gegensätze aufgezeigt, wie wir dagegen angehen können. Unser Denken, es muss unter den Gehorsam Jesu Christi kommen. Und Jesus lebt uns das vor, wie das geht. Er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Tun wir das, was wir sehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie Jesus sich verhalten hat. Was ist unser dritter Schritt, wenn wir davon loskommen wollen? Wenn wir diese Festung, diese Bollwerke zerstören wollen? Es ist angesagt, dass wir zuallererst zu Gott gehen und um Vergebung bitten. Dass wir auch zu Menschen gehen und Vergebung bitten, wenn wir sie geschädigt haben, wenn wir uns gegen sie versündigt haben. Und die Gewohnheitssünden, wenn wir sie entdecken bei uns, wir müssen sie loswerden. Auch schlechte Gewohnheiten können Sünde sein. Es gibt auch gute Gewohnheiten. Wir sehen es bei Jesus, dass er früh morgens regelmäßig hinausging zum Gebet. Es gibt gute Gewohnheiten, aber so sehr es die gibt, gibt es auch schlechte Gewohnheiten. Und davon wollen wir und sollen wir uns trennen. Und ich glaube, dass das gelingt im Gebet und in der Kraft des Heiligen Geistes, indem wir Gott wirklich zu Hilfe rufen, nach seiner Kraft fragen, nach seiner Liebe, die uns ja zugesagt ist. Gott ermöglicht es uns wirklich, uns von diesen satanischen Einflüssen, von seinen Werken zu lösen, frei zu kommen, sie niederzureißen und auch manches im Namen von Jesus einfach zu binden, um die Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Ich wünsche uns das allen und ich bin selbst dadurch angesprochen. Ihr dürft davon ausgehen, ich glaube, auch unseren anderen Leuten geht es so, die das Wort verkündigen, zunächst predigt man immer sich selbst. Und erst dann, wenn man selbst angesprochen ist, kann man das weitergeben. Ich bin kein bisschen besser als jeder von euch, sondern ich schätze euch, ich liebe euch. Und ich denke, das, was Jesus uns nahegelegt hat, was uns sein Wort sagt, dass wir es damit wirklich schaffen, uns von diesen manchmal verdeckten und versteckten Sünden loszukommen. Von solchen Bollwerken und Festungen, die wir vielleicht als solche noch gar nicht erkannt haben. Gott möchte, dass wir von diesen Götzen, die wir vielleicht mitgenommen haben, dass wir uns davon trennen. Und jeder darf sich selbst vor Gott fragen, was für Dinge das sind. Ich möchte einfach jetzt mit Gebet abschließen. Und jeder, der sich angesprochen fühlt, darf auch in sich selbst Gott anrufen. Vielleicht sagst du, ich habe noch gar keinen Bollwerk, keine Festung entdeckt oder ich habe keine mehr. Dann danke Gott dafür. Aber wenn du merkst, dass du vielleicht da oder dort angesprochen bist, dann stell dich Gott. Wir wollen kurz beten. Herr, wir stellen uns dir. Wir möchten das, was uns vielleicht immer noch plagt, obwohl wir es gar nicht ausmachen können, dass uns das abgenommen wird, dass wir davon loskommen. Und so machen wir uns eins vor dir, Herr, das werde ich darum bitten, dass du uns Augen schenkst, die Dinge entdecken, die dir missfallen. Dass wir die Werke in unserem Leben sehen, die der Teufel versucht aufzubauen oder aufgebaut hat. Herr, wir bekennen dir heute, wir wollen uns davon lossagen, wir wollen davon loskommen, wir wollen es nicht in unserem Leben zulassen, dass diese Werke unser Leben zerstören. Wir wollen viel mehr von dir, Herr, und zu dir hin leben. Und ich bete deshalb, dass du an jeden von uns, der diesen Wunsch hat, die Kraft gibst, die Sicht gibst auf die Dinge, die dir missfallen, dass wir sie erkennen in unserem Leben und sie dir abgeben. Ich danke dir, dass du dafür am Kreuz für uns gestorben bist. Dass du alles hingegeben hast, damit es uns möglich ist, diese Werke zu zerstören, diese Festungen, die sich in uns wie Bollwerke aufgebaut haben. Herr, ich danke dir, dass du gnädig bist und dass du um deines Namens willen jedem, der die Bitte hat, von dir Hilfe zu erfahren, dass du diese Hilfe schenkst und dass du uns wirklich begegnest. Geist Gottes, ich danke dir, dass du weiter dieses Wort in uns bewegst, dass wir es nicht vergessen, dass wir daran erinnert werden, wenn es gerade um die Sache geht. Ich danke dir, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, der uns führt und leitet, auch aus solchen Dingen herauszukommen. Dank sei dir, Herr. Amen.